Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch und der kriegt heute die Krise.
So kann's mit mir nicht weitergehen. Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Das ist ja das Problem.
Ich hab sie gar nicht kommen sehen. Plötzlich stand sie da, groß wie ein Riese.
Krisen sind gefährliche, ängstigende, zu Recht ängstigende Geschehnisse in unserem Leben.
Mein Name ist Krise.
Also wenn ich hier scheitere, kann ich dann noch woanders Führungskraft sein? Oder muss ich dann den Abstieg in untergeordnete Position wagen?
Und schon aus Prinzip sowas wie dich hat niemand lieb. Dein ganzes Leben ist die reinste Stümperei.
Das, was ich durchgemacht habe, hat mich weitergebracht. Aber freiwillig möchte ich es nicht noch einmal durchmachen müssen.
Ich kann wieder fliegen, was mich ärgert, lass ich liegen und steh keineswegs mehr auf dem Schlauch.
Ich glaube, ich krieg die Krise. Habt ihr den Satz schon mal gehört oder vielleicht sogar selbst gesagt? Unser Hörsaal heute ist krisenumrankt. Wir beginnen mit den Schamanen, den Heilern und Zauberern, die sich und ihr Leben komplett erneuern mussten, wenn sie sich neu ausrichten wollten. Und wir befassen uns mit dem Künstler Josef Beuys, der in den 50er Jahren in einer langen Lebenskrise steckte. Wie die beiden Dinge zusammenpassen, erklärt uns Professor Hartmut Kraft. Er selbst, das werdet ihr gleich hören, ist am Tag seines Vortrages zum Honorarprofessor der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn ernannt worden. Auch eine kleine Erneuerung des Lebens wie bei den Schamanen. Die Hochschule hat vom 14. bis 16. März 2014 eine interdisziplinäre Fachtagung unter dem Titel »Wirf deine Angst in die Luft« veranstaltet. Die Stammhörer unter euch, vor allem wenn ihr Kunst interessiert seid, haben sicher schon unsere beiden Vorträge gehört, die wir bereits gesendet haben. Wenn nicht, könnt ihr sie nachhören auf dradiowissen.de unter Suche und dann Hörsaal. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt, stoßt ihr am 12. und 13. April auf sie. Damals wie heute haben wir Dr. Martina Pattberg zu Gast. Sie hatte die Idee zu dem Symposium und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten. Ein weiterer Ausschnitt daraus folgt jetzt. Dieses Mal geht es darum, wie sich das Leben und die Arbeitsweise von Kunststudenten verändert haben und was die Lehrende Martina Pattberg heute für wichtig hält.
Also mein Hauptarbeitsfeld ist eigentlich das Planen und Realisieren von Ausstellungen. Also ich arbeite eigentlich als freie Kuratorin für verschiedene Museen in Deutschland. Mein Spezialgebiet ist der Expressionismus, aber sehr, sehr gerne beschäftige ich mich auch mit zeitgenössischer Kunst.
Und da hast du auch Lehraufträge oder einen Lehrauftrag, mehrere, ja? Wie ist das denn, wenn du Kontakt mit heutigen Kunststudenten bekommst im Vergleich zu der Zeit, als du an der Hochschule warst? Das Verständnis von Kunst hat sich ja auch durch viel Forschung sehr gewandelt. Stimmt das? Hat sich das gewandelt? Oder würdest du sagen, nö, es ist alles noch so wie früher?
Also ich habe ja meistens mit jungen Kunsthistorikerinnen und Historikern zu tun. Und da sehe ich natürlich hauptsächlich, dass sich die Rahmenbedingungen des Studiums verändert haben. Also durch die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge. Da sehe ich schon, dass da doch weniger Zeit ist, sich sehr konzentriert mal mit speziellen, auch wissenschaftlichen Fragen zu befassen. Viele Studierende müssen auch zusätzlich berufstätig sein. Also da sehe ich schon auch viel, sagen wir mal, Druck, der jetzt da ist. Aber nichtsdestotrotz, die Lehre macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich bin sozusagen als Lehrbeauftragte gefragt, auch eine Art Brücke in die Praxis anzubieten. Das heißt, ich beschäftige mich immer mit bestimmten Ausstellungsprojekten, sodass Studierende auch im Studium schon Einblick bekommen können in die Praxis des Ausstellungsmachens.
Das hat ja überhaupt zugenommen, auch in allen anderen Fachdisziplinen, dass Unternehmen mehr mit Hochschulen zusammenarbeiten. Welche Früchte generiert das denn für die Studierenden selbst? Ist das dann leichter für die geworden, trotz eines schwierigen Arbeitsumfeldes, später dann in Unternehmen zu kommen, wenn sie ihren Masterabschluss haben?
Also ich glaube, die meisten Studierenden, also der Kunstgeschichte drängt es immer noch ins Museum hauptsächlich. Und wie da die Stellensituation im Moment ist und sein wird, mag ich nicht so richtig zu überblicken. Ich glaube schon, dass dieses größere Praxismodul hilfreich ist. Wir überlegen ja auch innerhalb des Studiums, Studierende jetzt schon zum Beispiel auf die Freiberuflichkeit vorzubereiten. Das war zum Beispiel etwas, was es zu meiner Zeit überhaupt nicht gab, weil das Modell des freiberuflichen Kunsthistorikers, das war eigentlich überhaupt noch nicht geboren. Das ist so in meiner Generation langsam entstanden. Und ich glaube, da geben wir jetzt doch mehr Hilfestellung, mehr Vorbereitung. Ob und wie weit das nachher Früchte tragen wird, naja, das wird man beobachten müssen, denn der Arbeitsmarkt ist ja ständig im Wandel.
Was du eben ansprachst, Museen und Ausstellungen, die Anforderungen, so etwas zu konzipieren, haben ja auch gewaltig zugenommen. Früher hat man einen Nagel genommen und einen Hammer und hat das Bild aufgehängt und das zweite und dritte direkt daneben. So sieht das doch heute in guten Museen gar nicht mehr aus.
Ja gut, aber das ist nun schon wirklich eine Weile her. Also ich würde sagen, die Professionalisierung der Museen, das ist eine Entwicklung, die so um 1900 begonnen hat und dann eigentlich auch immer weiter vorangetrieben wurde. Und natürlich gibt es heute höchste museale Standards und das macht nun wiederum das Ausstellungsmachen nicht unbedingt leichter. Vor allen Dingen macht es es auch teurer. Aber das ist etwas, da müssen wir uns ständig in der Praxis mit auseinandersetzen. Da müssen wir immer wieder gucken, wie wir zu einer Praxis kommen, die für die Museumsbesucher zu interessanten Ausstellungen führt, die das für die Museen immer noch finanzierbar hält und die natürlich vor allen Dingen auch die Kunstwerke dauerhaft schützt.
Was ist dein nächstes Projekt?
Also ich arbeite im Moment an zwei Ausstellungen, die ganz schön das widerspiegeln, was meine beiden Haupttätigkeitsfelder sind. Ich bereite nämlich einerseits eine Ausstellung vor zu Mappenwerken, grafischen Mappenwerken von Max Beckmann. Das heißt, damit sind wir mitten im Expressionismus, so um 1920 spiegelt Beckmanns Erfahrungen mit und im Ersten Weltkrieg wieder. Ein sehr interessantes Thema, weil auch die Mappe, die grafische Mappe, ein interessantes Medium war, in dem Künstler mit ihrem Publikum kommunizieren konnten. Denn das sind keine teuren Einzelblätter, sondern eben in großer Auflage produzierte Mappen, die auch für Leute zu erwerben waren, die nicht die klassischen Sammler waren. Und das zweite Ausstellungsprojekt hat den ganz launigen Titel »Desperate Housewives«. Künstlerinnen räumen auf und das ist eine Ausstellung, die mich mit einer Kollegin zusammen vorbereite. Wir zeigen junge und auch nicht mehr ganz so junge, aber zumindest lebendige Künstlerinnen, die sich mit dem Thema Haushalt auseinandersetzen, sehr vielfältig vom Video über die Installation zu einzelnen Objekten und auch ein bisschen Malerei oder Zeichnung.
Wo wird das ausgestellt?
Das wird zu sehen sein im kommenden Jahr, zunächst im Kulturspeicher Würzburg und geht dann auf Wanderschaft durch mehrere andere Häuser.
Soweit die Kunsthistorikerin Martina Pattberg darüber, was man in ihrem Beruf heutzutage so alles machen kann. Jetzt, wie angekündigt, aber der Vortrag von Hartmut Kraft. Er hat Medizin in Köln und Göttingen studiert und auch eine Ausbildung zum Facharzt für Nervenheilkunde absolviert und sich zum Psychoanalytiker weitergebildet. Er arbeitet als niedergelassener Arzt für psychotherapeutische Medizin in Köln. An der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft hat er am 15. März zum Thema gesprochen: Kunst ist ja Therapie. Der Aspekt der Angst in Wandlungskrisen und deren künstlerische Gestaltung.
Ich will Ihnen kurz sagen, wie ich den Vortrag so gliedern möchte. Ich werde ganz kurz etwas sagen zum Thema Kunst und Krise. Auch dann auf den Spezialfall zu sprechen kommen, über den ich nur heute sprechen will, nämlich über die Wandlungskrise. Und dann werde ich im zweiten Teil Ihnen etwas zum Ablauf von Wandlungskrisen sagen. Sie haben nämlich einen gesetzmäßigen Ablauf, um dann diese Theorie anzuwenden auf eine Wandlungskrise im Leben von Josef Beuys, ausführlich beschrieben, ausführlich dokumentiert, viele kennen es vielleicht von Ihnen auch schon, um dann zu sehen, wie Josef Beuys selber dieses eigene Erleben unter anderem in seiner Kunst genutzt hat und werde Ihnen dazu eine Performance vorstellen. Das ist so das Programm für den Vortrag. Krisen. Sie werden wahrscheinlich schon auch zigmal gehört haben, dass im Chinesischen das Wort Krise angeblich, ich verstehe kein Chinesisch, aus zwei Schriftzeichen zusammengesetzt sein soll, nämlich aus dem Schriftzeichen für Gefahr und für Chance. Bei Gefahr haben wir dann auch gleich den Aspekt der Angst, der uns heute besonders immer wieder interessieren wird, aber auch eine Chance. Aber das mit der Chance ist so eine Sache. Wir können Krisen überwinden, wir hoffen, Weltwirtschaftskrisen und sonstige private Krisen zu überwinden. Und dann geht es vielleicht so weiter wie zuvor. Das wäre so eine Standardkrise. Es kann aber auch sein, dass eine Krise zu Problemen führt, die wir nicht so gut lösen können. Dass wir zum Beispiel eine chronische Krankheit entwickeln oder dass wir eingeengt leben müssen in verschiedenster Weise, dass ein Karriereknick zum Beispiel die Folge ist. Es kann sogar im ungünstigsten Falle eine Krise zum Tode führen. Also Krise muss man jetzt nicht immer nur so positiv sehen. Krisen sind gefährliche, ängstigende, zu Recht ängstigende Geschehnisse in unserem Leben. Aber es kann, wenn es gut läuft, auch einmal zu einer Wandlung kommen. Und da für diesen Begriff oder für dieses Phänomen sind verschiedene Begriffe geschöpft worden. Man spricht von schöpferischer Krise, transformativer Krise, Initiationsphase, Initiationskrise. Und nur mit dieser positiven Verlaufsform einer Krise möchte ich mich heute beschäftigen. Und das Ergebnis, diese Weiterentwicklung, diesen Zugewinn an Gesundheit, an Kompetenz, an sozialer Kompetenz, an persönlicher Kompetenz, den habe ich vorgeschlagen, in einem meiner Bücher als Plusheilung zu bezeichnen. Es gibt eben nicht nur eine Heilung, sondern es kommt etwas hinzu. Man ist hinterher gesünder als je zuvor, man ist weiter als je zuvor. Das wird uns auch gleich noch beschäftigen. Die Künste sind voll von Schilderungen innerer und äußerer, psychischer und gesellschaftlicher Krisen. Und das abendliche Fernsehprogramm vom Tatort angefangen, über Theaterbesuche und Lektüre, immer wieder werden uns Krisen vor Augen geführt, weil wir miterleben wollen, dass es Schwierigkeiten gibt, nicht nur bei uns, sondern überall in der Welt und dass diese zu überwältigen sind und wie die zu überwältigen sind. Das ist sicherlich eines der großen Motive, die immer wieder gestaltet werden. Was ist nun die Struktur dieser Wandlungskrisen? Ich hatte ja gesagt, nur um diesen Spezialfall der Krisen wollen wir uns heute hier kümmern. Wandlungskrisen haben einen gesetzmäßigen Ablauf. Das stammt nicht von mir, das habe ich vor vielen, vielen Jahren gefunden bei Arnold van Gennep. Der hat ein Buch 1909 geschrieben, das 1989 ins Deutsche übersetzt worden ist. Er ist ein französischer Ethnologe. Und er hat damals Les Rites de Passage, die Übergangsriten, beschrieben. Und das waren Untersuchungen zu den Pubertätsinitiationen und sonstigen Initiationen, die es in archaischen Gesellschaften gibt, also eine Schamaneninitiation zum Beispiel als ganz wichtiges. Wie die ablaufen, welche Riten zu beobachten sind. Und an äußeren Riten hat er bei aller Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit, die es da gibt, letztlich immer eine Dreiteilung gefunden. Und ich habe dann die Idee gehabt, diese Dreiteilung, die an äußerlichen Riten festgemacht wurde, auf innere Verlaufsprozesse einfach zu übertragen. Und ich glaube, dieser kleine Übertrag ist doch recht fruchtbar zu machen. Fangen wir mit der ersten Phase an, von ersten von den dreien, das ist die Loslösung oder van Gennep als Franzose sprach von Separation, von der Loslösung vom alten Status. Über lange Zeit selbstverständliche Denk-, Handlungs- und Erlebensmuster werden brüchig. Wenn man das so mal auf einen Punkt bringen will, damit man es auch versteht, was das heißt. Also ich habe einen schönen Satz gefunden, das ist, glaube ich, sogar ein Buchtitel eines Kollegen. Da heißt es, so kann es mit mir nicht weitergehen. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Das passt einfach nicht zusammen. Man weiß aber nicht, wo es hingeht, sonst wäre es ja einfach. Nicht? Also dann machen wir jetzt mal das. Nein, nein, so kann es mit mir nicht weitergehen. Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Das ist ja das Problem. Und so kommt es aus einer Loslösung, aus dem alten Status, eine quälend unruhige, auch sicherlich von Ängsten geprägte Zeit, denn es ist für uns nie angenehm, wenn wir nicht wissen, wo es weitergeht. Die zweite Phase ist die eigentlich wichtige, das ist die Marge, Rand oder auch im Französischen auch für Spielraum stehend, und das ist die Wandlungsphase. Also auf die Loslösung folgt eine oft dramatisch verlaufende Übergangs- und Wandlungszeit, die sich als schwere körperlich-seelische Krankheit ausgestalten kann und nicht selten das Bild einer psychiatrischen Erkrankung, gegebenenfalls mit Klinikaufenthalt, zeigt. Wenn man ein Bild dafür benutzen wollte, so könnte man sagen, wenn wir eine alte Identität verlassen, dann gehen wir nicht hier vorne aus diesem Raum heraus durch eine Tür und sind draußen in einem neuen Raum, in einer neuen Identität. So funktioniert das nicht, das wissen eigentlich alle, sondern wir gehen durch einen mehr oder weniger langen, oft dunklen Tunnel oder ein anderes Bild wäre durch eine Schleuse, von einer Ebene eines Wasserspiegels auf eine andere Ebene gehoben werden in einem Schleusenvorgang, wo wir auch sehr eingekastelt sind und uns dem Prozess überlassen müssen. Diese Wandlungszeit wird durch viele Riten begleitet in archaischen Gesellschaften, aber das Interessanteste und auch für unser heutiges Thema hier vielleicht Spannendste sind doch die Initiationen, die Wandlungskrisen der Schamanen. Und sie werden als besonders dramatisch und ängstigend beschrieben. Die schönsten Darstellungen und Berichte erzählen davon, dass der Schamane erst einmal in die Einsamkeit geht. Ist manchmal nicht so einfach vorzustellen, das müssen wir uns als sehr dramatisch vorstellen. Denn archaische Gesellschaften haben ein Gruppen-Ich. Die Vereinzelung, die wir so kennen in unserer Kultur und auf die wir Wert legen, damit wir auch mobil sind im Arbeitsprozess, kannte man nicht. Das Herausgehen aus der Gemeinschaft ist ein hochängstigendes Geschehen. Die Schamanen gehen aus der Gemeinschaft heraus, ziehen sich zurück in die Einsamkeit, werden von Geistern zerrissen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtiges, wir sind ja alles Bilder. Werden von Geistern zerrissen, ihre Knochen werden abgenagt, die Knochen werden gezählt. Dann darf keiner fehlen. Sonst muss ein Verwandter übrigens sterben, auch da eine ziemliche Dramatik. Dann setzen die Geister die Knochen neu zusammen, ummanteln die Knochen mit neuem Fleisch, geben neue Augen, neue Ohren, neues Blut hinzu und es erfolgt die Wiedergeburt. Also ein hochdramatisches Geschehen, das manchmal nicht ohne Hilfe zu bestehen ist, aber ich hatte Ihnen gesagt, die Schamanen sind in der Einsamkeit. Was ist die Hilfe? Das sind die Hilfsgeister. Imaginativ auf einer archaischen Kulturstufe als real erlebt, tauchen auf einmal Riesen auf oder Hunde oder eine Maus auch vielleicht nur. Und das sind Hilfsgeister, die helfen dem Schaman in diesem Weg der Einsamkeit. Er bildet sich etwas ein, er macht sich ein Bild und diese neue Gemeinschaft, die sein Leben lang ihn begleitet, ist für ihn die Möglichkeit, einem ausgesetzt sein, allein sein, das hochängstigend ist, die Stirn zu bieten. Und in diesem Zusammenhang gleich der Hinweis auf Beuys, der ja intuitiv vieles erfasst hat, aber wir müssen auch sagen, er hat ja enorm viel gelesen. Und wenn wir dann von ihm einen Titel hören, Hinter dem Knochen wird gezählt, es war der Untertitel zur Ausstellung Schmerz im Hamburger Bahnhof, Berliner Medizinhistorischen Museum 2007 in Berlin. Dann haben wir das Zählen der Knochen, von dem ich eben schon sprach. Und dann hat er sich auch auf diesen Ausdruck bezogen in der Galerie Konrad Fischer in einer Ausstellung, die nannte er Schmerzraum. Danach, wenn das erfolgreich durchstanden ist, wenn diese lange Phase der Schleuse, des dunklen Korridors, wenn die erfolgreich überstanden ist, wo zu viel, ich habe es mal so genannt, passiver Mut gehört. Oft wissen die Betreffenden nicht, was sie tun sollen. Sie haben das Gesetz der Handlung nicht in der Hand. Sie haben den Eindruck, es geschieht etwas mit ihnen. Dann kommt es irgendwann, wenn das erfolgreich durchstanden ist, zum Neubeginn, zur Aggregation, zur Einführung in den neuen Status, sei es als psychisch gereifter Mensch oder auch ganz konkret als Einführung in eine neue berufliche oder soziale Position. Man könnte also sagen, die Verleihung einer Honorarprofessur ist dann die Aggregation für mich heute hier, die ich mit Freuden nach vielen Margen dann erleben kann. Das sind natürlich alles Dinge, haben die Künstler immer auch schon gewusst. Und wenn man nicht Sigmund Freud zitiert, dann natürlich wenigstens Goethe. Und im westöstlichen Diebwahn hat er ja diese berühmten Zeilen gesprochen. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Das Stirb und Werde, das ist ja nun genau das Initiationsthema. Etwas im Leben muss absterben, zu Ende gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Und derartiges verläuft nicht still und geräuschlos, wie ich Ihnen gesagt habe, sondern ich habe Ihnen die Bilder für die Marsch bereits erzählt. Es geht inhaltlich um den Abschied und die Aufgabe von Loyalitäten, zum Beispiel gegenüber elterlichen Normen und Geboten, um Verzicht auf bisherige Sicherheit gewährende innere und äußere Stabilisatoren, zum Beispiel Freunde, die man verlieren kann, oder auch Überzeugungen, die nicht mehr tragen. Und es geht auf das Sich-Einlassen auf bislang verborgene Anteile der eigenen Psyche, verdrängte oder abgespaltene Persönlichkeiten. Das alles passiert und deswegen ist das Ganze auch so dramatisch. Aber wenn es klappt, dann kann es zu einer Weiterentwicklung kommen bei einer Wandlungskrise. Dann sprechen wir von einer Plusheilung, von einem Zugewinn. Gesünder durch Krisen oder Krankheit. Gesünder als je zuvor. So könnten wir dieses Phänomen nennen. Aber damit wir es nicht schönreden, noch ein Zitat einer Patientin von mir, die so etwas durchgemacht hatte, einschließlich Aufenthalt auf einer geschlossenen psychiatrischen Station. Und die hat mir dann gesagt, das, was ich durchgemacht habe, hat mich weitergebracht. Es war notwendig, aber freiwillig möchte ich es nicht noch einmal durchmachen müssen. Ja, ich glaube, dann wird einem klar, dass das nicht etwas ist, was man mal so macht und was einen weiterbringt, sondern dass es sich um ein dramatisches Geschehen handelt. Diese hier kurz geschilderten Aspekte einer transformativen Krise, die, wenn es gut geht, zu einer Plusheilung führen, und eine ganz neue Richtung als vor der Krankheit weisen, möchte ich dann konkret werden lassen, indem ich im dritten Teil jetzt auf das Leben oder eine bestimmte Phase im Leben von Josef Beuys Bezug nehme, um das dann in der Kunst im vierten Teil nochmal ihn darzustellen und dazu dann noch einige Bilder zu zeigen. Also, transformative Krisen im Leben von Josef Beuys. Das Leben von Beuys, 1921 geboren, 1986 gestorben, ist heutzutage nachlesbar, kritisch nachlesbar. Vieles, was er selbst geschrieben hat, gerade, das werden Sie auch erwissen und sich erinnern, zu seinem Absturz auf der Krim und dem Gepflegtwerden durch Tataren, das ist ja inzwischen längst in das Reich der Mythe abgedrängt worden. Das ist eine Selbstmythisierung. Dafür gibt es eigentlich gar keine wirklichen Hinweise. Aber wenn man es als künstlerische Fantasie betrachtet, um sich selbst zu erfinden, kann man es sicherlich so durchgehen lassen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht, auch auf die Widersprüche, die teilweise auch sehr hämisch und polemisch thematisiert worden sind, will ich hier nicht weiter eingehen. Es gibt eine zweite Krise im Leben von Josef Beuys und die hat eine deutliche Initiationsstruktur und auf die zweite Krise, die ungefähr Jahreswechsel 54-55, also 1954-55 vielleicht begonnen hatte, 56 einen gewissen Höhepunkt erreichte und dann bis April-August 1957 ging, auf die will ich zu sprechen kommen. Aber Sie merken schon, ich sage ganz bewusst diese Jahreszahlen. Krise ist nicht mal so eben, das sind weit über 2 Jahre. Es war eine wirklich schlimme Zeit. Bedingt durch die zahlreichen Angaben von Freunden wird die Darstellung dieser zweiten Krise doch sehr klar. Und auch so etwas kann man sagen zu der Separation, zu den Hintergründen, zu diesem so kann es mit mir nicht weitergehen. Zum einen hatte Beuys einen recht schlechten Gesundheitszustand aus dem Krieg mitgebracht. Er war ja wirklich abgeschossen worden und war ja wirklich Kriegsflieger und Funker gewesen. Und es ist durchaus überlegenswert, auch wenn es den Begriff damals gar nicht gab, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung hatte. Ein Begriff, den es damals überhaupt nicht kannte. Und man ist auch immer davon ausgegangen, ein Mann hat gefälligst innerhalb von 2 Jahren eine solche Schwierigkeit irgendwelcher Art überwunden zu haben, sonst ist er ein Neurotiker. Ja, so habe ich es übrigens noch gelernt als junger Assistenzarzt. Nur damit Sie sehen, das ist nicht in grauer Vorzeit mal so die Meinung gewesen, sondern das war meine Zeit Ende der 70er Jahre an der Universitätsklinik in Köln gewesen. Posttraumatische Belastungsstörung war ein Fremdwort und dass es sowas überhaupt gäbe, wurde vehement geleugnet. Aber Beuys, muss man annehmen, könnte so etwas gehabt haben. Dazu kommt die mangelnde künstlerische Anerkennung. Finanzielle Sorgen werden genannt, wird aber auch bezweifelt. Und so wie ich Beuys auch persönlich kennengelernt habe, hat er sich um Geld keine besonderen Sorgen gemacht. Das hat seine Frau Eva ja auch immer massiv geärgert. Und hat dazu auch geführt, dass sie heutzutage so hinterher ist, die Bildrechte wenigstens zu vermarkten. Das haben sie auch durch die Presse immer mitbekommen. Er hat sich um sowas nämlich nicht gekümmert. Verlassen der Kunstakademie, Verlust des Meisterschülerateliers und dann eine zunehmende Beschäftigung mit der Geisteswelt von Rudolf Steiner in Selbststudium. Aber auch hier hat er sich in die Einsamkeit bei guten sozialen Kontakten hat er sich doch in eine mentale, geistig-seelische Einsamkeit hineinmanövriert. Also Günter Grass zum Beispiel hat ihn auch kennengelernt und meinte, zur damaligen Zeit, der Beuys sei ein seltsamer Heiliger gewesen. Und Teunissen, ein Freund in Kleve, sagte, in Kleve sprach man vom verrückten Beuys. Und Franz Josef van der Grinden, sein großer Mentor und Sammler, hat auch über diese Zeit und seine Gespräche über Steiner gesagt, also da wollte keiner von uns folgen. Und so ist Beuys in eine gewisse Einsamkeit hineingekommen. Aber wie es dann so ist, es folgt, oder es braucht eigentlich immer noch so einen kleinen Schubs, damit wirklich etwas passiert. Und da wird übereinstimmend immer wieder gesagt, das war die Auflösung eines privaten Verhältnisses, nämlich die Auflösung der Verlobung durch seine Verlobte. Sie hat ihm den Laufpass gegeben, sie hatte wirklich keine Ahnung, was er da überhaupt machte, sie hat kein Verständnis für ihn. Und Beuys selber sagt, dass das wohl auch ein entscheidender Punkt war, dass er von der Separation in die Marge hineingekommen ist, nämlich in die lang anhaltende depressive Krise, und die hatte es schon in sich. Beuys hat sich einmal wochenlang in die Wohnung eines Freundes eingeschlossen, der zu dieser Zeit verreist war. Auf Klingeln hat er nicht geöffnet. Als Freunde stieg durch das Fenster in die Wohnung eindrangen, fanden sie Beuys in einem total verdunkelten Zimmer. Er hatte bereits Beinödeme, also geschwollene Beine, weil er seit Tagen auf einem Stuhl saß und eine Wand anstarrte. Und er sagte, er brauche nichts mehr, er wolle sich auflösen. Er sagte, er brauche nichts mehr, nur einen Rucksack. Aspekt der Wanderung, des sich auf den Weg machens. In dieser Zeit, über 2 Jahre, ließ Beuys sich von einem Schreiner in Kleve eine Kiste machen, die er mit Teer beschmierte. Später erinnerte er sich, dass er den Zwang verspürt habe, sich in die Kiste zu setzen und einfach mit dem Leben aufzuhören. Stirb und werde. Hierzu passt auch, dass er die Fantasie hatte, sich in Tibet einmauern zu lassen. Und das sind ja die aus der schamanischen Initiation bekannten tiefen Regressionen mit Grabhöhlen und Todesvorstellungen als Vorbedingung einer Wiedergeburt. Als vielleicht kleine aufschlussreiche Nebenbemerkung sei noch darauf hingewiesen, Sie kennen alle diese wichtige Werkgruppe von Beuys, die für Beuys typisch ist, nämlich die Vitrinen, die vorderseitig verglasten Holzkästen. Die ersten Exemplare dieser Vitrinen sind von einem Sargtischler gemacht worden. Ja, es ist vielleicht auch nicht gerade Zufall, nicht? Überhaupt das Thema der Kiste, in die man sich hineinsetzt, in der wo etwas zu Ende geht, wo man etwas wegpacken kann und dann noch mit dem Sargtischler. Auf dem Bauernhof seiner Freunde und Sammler, der Gebrüder van der Grinden und der Mutter van der Grinden, erholte sich Beuys langsam. In einem Interview berichtete Frau van der Grinden über diese Zeit. Und ich möchte Ihnen dieses Interview, das mich immer, ich weiß auch nicht genau warum, aber in seiner Einfachheit, in seiner Schlichtheit sehr bewegt hat. Das war ein Radiointerview, das transkribiert worden ist. Ich möchte ihn doch einmal vorlesen. Und ich glaube, dann kriegt man so ein Gefühl für Beuys und für eine Marge. Es ist eine ganze Seite, aber ich glaube, es lohnt sich, das zu hören. Also Frau Mutter van der Grinden, die Mutter der beiden großen Sammler, Hans und Franz Josef van der Grinden, sagt: Da Beuys so viele einflussreiche Freunde hatte, die ihm alle ernstlich helfen wollten, wurde vieles versucht. Er hatte viele Gastaufenthalte gehabt bei den jeweiligen Freunden und die hatten eine grundverschiedene Einstellung im Leben untereinander. Zuletzt war er bei einem Arzt. Da hat Hans ihn besucht. Und da war er noch nicht gebessert. Und da kam Hans nach Hause und sagte: Ich habe mal überlegt, er ist immer so gern zu uns gekommen und bei dir haben schon so viele sich wohlgefühlt. Sollten wir nicht Beuys zu uns einladen? Dann habe ich gesagt, ich hätte nichts dagegen, aber ich bin selbst innerlich so wund von Papas Todesfall, dass ich mich nicht fähig fühle, anderen Menschen zu helfen. Ich habe selbst noch genug mit mir zu tun. Aber davon wollte Hans nichts wissen. Er sagte, du kannst es mal versuchen. Und aus Liebe zu meinen Söhnen habe ich dann gesagt, ja, ich will es tun. Und dann ist Beuys gekommen, aber er kam nicht herein und ging auch wieder weg. Und da sagte Hans, es nützt gar nichts, dass ich das sage, wenn du es nicht selber sagst. Er soll zu uns kommen. Dann geht er wieder weg. Und dann bin ich ihm nachgerannt und habe ihn in Kranenburg eingeholt, habe gesagt, Herr Beuys, Sie fahren doch wohl nicht nach Kleve, ohne guten Tag oder mir guten Tag gesagt zu haben. Nein, sagte er. Ich sagte, dann kommen Sie mit. Und er drehte sich um und ist dann direkt 6 Wochen geblieben. Ich war noch in schwarzer Trauerkleidung, noch ganz schwarz angezogen. Beuys bekam dann Franz Josefs Zimmerchen und sein Bett. Franz Josef war ja in Bonn und Hans war dann hier und bewirtschaftete den Hof, der verwaist war. Am anderen Morgen, wie wir dann gefrühstückt hatten, war er, Beuys, doch aufgestanden und dann sagte ich, er könne ja gut mit Hans aufs Feld gehen. Das hat er auch getan, aber nicht jeden Tag und auch nicht jeden Tag regelmäßig. Es kam wieder zu einem innerlichen Schock, sodass er keine Luft hatte und dann stand er nicht auf und blieb im Bett liegen, bis dann wieder besser ging. Dann ging er wieder mit. Er konnte jede Arbeit, ganz gleich welche. So was Geschicktes habe ich nie gesehen. Und die Gespräche bei den Mahlzeiten, das war für mich eine große Anregung. Einmal sprachen wir über den Krieg, über Kunst, über Politik, über fremde Länder, über Blumen. Jedes Gebiet beherrschte er. Zum Schluss hatte er nicht mehr die rechte Freude an der Arbeit, blieb den ganzen Tag im Bett liegen, rauchte und wollte nicht essen. Und dann kam Franz Josef zum Wochenende wie immer nach Hause und sagte, was siehst du schlecht aus? Wenn das so weitergeht, dann wirst du krank anstatt Beuys gesund. Und dann erzählte ich ihm, wie die Verhältnisse lagen, dass er damit nicht fertig würde, dass er gegen sich selbst wütete. Und dann hat Franz Josef gesagt, gut, dann soll er wieder abreisen, wir haben dann genug für ihn getan. Dann habe ich Beuys das gesagt. Und am anderen Morgen, als er seine Sachen gepackt hat und wegfahren wollte, kam er zu mir und bedankte sich und sagte, Frau van der Grinden, ich bin sehr gerne bei Ihnen gewesen und ich gehe nicht gern weg. Und dann sagte ich glaube es. Aber so, wie Sie jetzt die letzten Tage waren, das halte ich nicht aus. Wenn Sie so gegen sich selber und gegen den Herrgott und gegen jede Vernunft wüten, das kann ich mit ansehen. Ja, der Herrgott, der wäre nicht mit ihm. Ja, sagte ich, der ist ganz bestimmt mit Ihnen. Der hat Ihnen das Talent und die Kunst ins Herz gelegt. Und wenn Sie Ihrer Mutter versprechen, ich komme nach Hause und Sie bleiben einfach hier und lassen sich gar nicht hören, meinen Sie, dass Ihre Mutter es nicht kränkt? So etwas kann ich nicht gutheißen. Und damit werde ich auch nicht fertig. Sie glauben doch wohl nicht, dass mein Leben nur eitel Sonne gewesen ist. Neben der Arbeit habe ich viel Sorgen und Nöte gehabt. Und wie mein Mann verunglückt ist, tödlich verunglückt ist, da musste ich noch in derselben Stunde aber noch die Kühe melken und Schweine füttern. Also die Pflicht, die hielt nicht still, die musste erfüllt werden. Und so müssen auch Sie denken, Pflicht muss ein Mensch haben. Und wenn Sie sich Ihre Pflicht aufbauen, dann wird alles andere von selber kommen. Das hat er sich ruhig angehört. Ich habe das auch gar nicht in harten oder strengen Worten gesagt, denn ich mochte ihn ja gut leiden und ich wollte ihm wirklich helfen. Das hatte er wohl auch empfunden und dann fragte er, ob er denn nochmal wiederkommen dürfe. Dann ist er weggegangen und 2 Tage später war er da für einen kurzen Besuch. So ist die Freundschaft geblieben und er war wieder gesund. Das Zitat Ende. Und ich finde das ein sehr berührendes in seiner Einfachheit und Schlichtheit, aber auch Konsequenz und Klarheit beeindruckender kleiner Text. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt bei seinen Eltern, dann doch in Kleve, hat Beuys 1958 im alten Klever Kurhaus am Tiergarten ein neues Atelier bezogen, das heute übrigens wieder hergerichtet ist. Sie werden es wissen, das können Sie besuchen. Man hat es, nachdem es natürlich zwischenzeitlich vollkommen andere Nutzung hatte, wieder restauriert und wieder einigermaßen hergestellt. Dann lernte er Frühjahr 1958 Eva Wurmbach kennen auf einem Karnevalsfest in der Kunstakademie in Düsseldorf, die er im September 1959 heiratete. Und das ist dann jetzt sicherlich der Neubeginn, die Aggregation. Und es begann eine arbeitsreich nachdenkliche Zeit, in der er sehr, sehr viel gelesen hat, naturwissenschaftliche Dinge gelesen hat und hat aber auch seine Vorstellungen von der Gefahr der Verflachung und Eindimensionalität, wie sie in wissenschaftlichem, naturwissenschaftlichem Denken liegt, wenn das mythische Denken und Vorstellung ausgeblendet wird, das hat er sich in dieser Zeit erarbeitet. 1961 folgte dann die Ernennung zum Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie und die gelungene künstlerische Verarbeitung eigener lebensgeschichtlicher Problematik wurde zu einer seiner Grundlagen, seiner künstlerischen Mitteilungen. Und da in diesem Zusammenhang kommt ja auch der Begriff Kunst ist ja Therapie, den er einmal in einem Interview gesagt hat. Und er war sich sehr bewusst über diese Ereignisse und hat sich ja selbst, das wissen Sie auch, immer wieder als Schamanen gezeigt, sich selbst inszeniert. Und er hat das Schamanische aber auch in seiner Kunst auf einer neuen Ebene zur Darstellung gebracht. Und das wollte ich Ihnen jetzt im 4. und letzten Teil einmal zeigen. Es ist natürlich sehr berühmt, es mag sein, dass Sie es schon gesehen haben. Das ist die Coyoten-Performance. So ist sie allgemein bekannt. Sie hieß eigentlich I Like America and America Likes Me, war 1974 Aktion zur Eröffnung der Galerie Rene Block in New York im Mai 1974. Das hieß ursprünglich einmal One Week's Performance. De facto hat Beuys aber nur 3 Tage mit dem Coyoten ausgehalten. Und er wurde mit dem Krankenwagen vom Flughafen in Filz eingerollt, zur Galerie gebracht. Und dann wird er vor der Galerie in New York ausgeladen. Und er hatte den Galerieraum, einen länglichen Raum, in 2 Hälften geteilt. Der vordere Raum ist der Zuschauerraum. Dann kam eine Barriere und der hintere Teil, das hat Beuys zum extraterritorialen Gebiet erklärt für die Zeit der Performance. Und dort hat er mit Little John, dem Kojoten, gelebt, jeden Tag für 8 Stunden, von Donnerstag, dem 23. bis Samstag, den 25. Mai 1974. Hinten ist eine Tür, da konnte er dann aber auch wieder den Käfig verlassen, wenn die Besucher weg waren. Sie sehen, Beuys hat dann auf dem Stroh gelegen, er hatte einen Stab dabei, er hatte Filzbahnen dabei und hat sich mit dem Kojoten in Beziehung gesetzt, auf verschiedenste Weise. Er hatte bestimmte gleichlaufende Rituale, er hat sich immer wieder in Filz eingewickelt. Und dann hat der Stab oben herausgeguckt und der Kojote hat immer wieder anders reagiert, unter anderem den Filz zerrissen. Natürlich ganz interessant, das Zerreißen der 2. Haut des Menschen. Nicht? Die 1. Haut, die Kleidung ist die 2. Haut und unsere Wohnung ist die 3. Haut. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild. Und seine 2. Haut wird hier zerrissen. Aber wenn Sie sich einmal vorstellen, Sie stecken da in diesem Filzrolle, ob Sie das immer so nur spaßig finden oder ob das nicht auch ein Stück was Ängstigendes hat, denn so genau kann man ja einen Kojoten auch nicht beurteilen. Aber dann wieder hat er so ein Bündel aus Filz gemacht, eine Stablampe reingesteckt und der Kojote hat dann ganz brav daneben gelegen. Und auch hier sind wunderschöne Fotos. Ich kann wirklich dieses Buch von Karl-Heinz Tistal über die Kojoten Aktion, das auch immer noch zu kaufen gibt, mehrere Auflagen hat es erfahren, kann ich wirklich empfehlen. Das ist eine der besten Beuys-Performances, oder er sprach ja von Aktionen, er sprach ja nicht von Performance, das muss man ja natürlich immer noch klar sagen. Und irgendwie sehr eindrucksvoll. Er hat eine Triangel, Sie sehen unten auch eine kleine Triangel, die hat er vor der Brust hängen gehabt und immer zum Ende der Sequenzen hat er auf die Triangel geschlagen, da gab es einen hellen metallischen Ton und dann rührten Maschinenturbinen los vom Tonband und dann war die Sequenz zu Ende. Und dann wieder hat er sich eingekleidet in eine neue Filzbahn, oben guckte der Stock heraus, da hat er sich gebeugt, dann hat er wieder alles zusammengepackt. Es waren also ritualisierte Abläufe, die sich immer wiederholt haben. Und dann so langsam ging die Performance zu Ende, die übrigens auch deshalb etwas später begonnen hat, weil es enorm schwierig war, das kann man bei Uwe Schnede nachlesen, in dem Buch über die Aktionen von Beuys war wahnsinnig schwierig, diesen Kojoten da überhaupt in die Innenstadt von New York zu bekommen. Da sind die Amerikaner ja manchmal etwas fimschig. Und dann wird er wieder in Filz eingerollt und wird so in Filz eingerollt in den Krankenwagen. Und so wurde er dann zurückgebracht zum Flughafen und es ging zurück nach Deutschland. Ich zitiere etwas von Caroline Tister, die das sehr schön beschrieben hat. Der Mann hatte Objekte und Elemente aus seiner Welt mitgebracht, um sie in diesen Raum zu stellen, schweigende Repräsentanten seiner Ideen und seines Vertrauens. Er stellte sie dem Kojoten vor. Der Kojote reagierte auf Kojotenart. Er forderte sie mit einer Geste des Inbesitznehmens. Eines nach dem anderen wurden sie ihm gezeigt und auf eines nach dem anderen pisste er langsam und entschlossen. Filz, Spazierstock, Handschuhe, Taschenlampe und Wall Street Journal. Und Beuys hat dann immer wieder diese Sequenzen gemacht, hat dann die Filzhülle abgeworfen, die Triangel angeschlagen, die vor der Brust hing und nach 10 Sekunden der Stille folgte Lärm, das Röhren von Turbinen von einem Tonband hinter der Barriere in den Raum hineingeworfen. Und Sie haben also hier schon auch sehr schön, das gerade, worauf ich mir wichtig ist, das Abgeschlossensein, das Höhlenartige, das Separierte, das extraterritoriale Gebiet, nicht? Und Sie haben das Zerrissenwerden der zweiten Haut. Und Caroline Tister schreibt dann so schön weiter, so vergingen langsam die Tage und Sequenzen. Die feuchte, schwitzige Hitze tut ihre Wirkung auf den bekannten Hut des Mannes, der sich dadurch in eine sehr abseitige Gestalt verwandelt. Mensch und Tier rücken näher zusammen. Es war, als wären sie immer dort gewesen. Und jetzt ging die Zeit zu Ende. Der Mann nahm das Stroh des Tieres und verstreute es langsam im ganzen Raum. Er verabschiedete sich von Little John, drückte ihn an sich, ohne den Schmerz der Trennung zu verbergen. In Filz isoliert wurde der Mann in den Krankenwagen zurückgetragen, zum Flugzeug geschafft, zurück in die Welt, wo er, Joseph Beuys, ist. Die Reaktion des Kojoten hat er nicht gesehen. Als Little John sich plötzlich allein in der Gegenwart der Menschen fand, verhielt er sich zum ersten Mal wie ein gefangenes Tier, schweifte mit echten Wolfsschwüngen auf und ab, hin und her, nachsuchend und winselnd. Der Geruch der Angst färbte die Luft rings um ihn her. Es gibt nun zweifellos viele Interpretationsmöglichkeiten und ich will es hier unter dem Aspekt der transformativen Krise bzw. der Darstellung einer transformativen Krise, der künstlerischen Gestaltung, des Erlebens der eigenen transformativen Krise noch einmal beschreiben. Die Dreischrittigkeit wird von Beuys deutlich inszeniert. Zur Loslösung, Separation, gehört schon bereits die Loslösung vom alten Kontinent Europa, wo sozusagen die Aktion eigentlich schon beginnt. Und eingewickelt in Filz in einem Krankenwagen, also damit wird ja das Thema ein Kranksein thematisiert. Der Filz außerdem in der Ikonografie bei Beuys ist ja sowieso etwas, was er mit seinem Abschuss in der Krim und dem eingefettet werden und eingerollt werden in Filz als Kranker sowieso schon immer thematisiert hat. Also es wird eine Krankensituation dargestellt, eine Loslösung vom alten Kontinent und das Hineinbringen in eine Marsch, in eine Höhle, in einen abgeschlossenen Raum, in ein extraterritoriales Gebiet, ein Gebiet, das nicht von dieser Welt ist. Und Dieses Zurückziehen in den Käfig erinnert an eine Tiefenregression mit Todesvorstellungen, an intrauterine Fantasien, aber auch des Geborgenseins als Vorbedingung für die Geburt, den Neubeginn. Zugleich stellt diese Szene eine Begegnung mit dem Tierischen, wir könnten vom Psychoanalytischen sagen, mit dem triebhaften Pol der Persönlichkeit dar. Wenn der Kojote dann die Filzbahn attackiert, in die Beuys sich von Zeit zu Zeit einwickelte, wird der zerstörerische Aspekt der Marsch, Phase der Desintegration, deutlich, das Zerreißen der zweiten Haut. Wenn wir uns als Betrachter der damaligen Aktion, in die Betrachter der damaligen Aktion in New York hineinversetzen oder uns heute die fotografische Dokumentation anschauen, können wir gerade die Dramatik des Zerreißens, denke ich, gut nacherleben. Gerade auch dank unserer Spiegelneuronen, wo wir solche Handlungen ja dann immer auch unmittelbar spüren können. Ebenso wichtig wie diese auf das Individuum zentrierten Aspekte erscheinen die gesellschaftsbezogenen, wie sie in der Verwendung des Wall Street Journals, das Kapital, und der Turbinengeräusche, die Technik, als die Götter der Weißen einem heiligen Tier der Indianer, dem Kojoten, gegenübergestellt werden. Als die weißen Siedler nach Amerika kamen, sind sie auf die Ureinwohner getroffen und die haben damals schon den Kojoten als heiliges Tier verehrt, ein Tier, dem sie sehr, sehr viele Möglichkeiten zugesprochen haben. Aber im Rahmen der Inbesitznahme Amerikas wurde aus dem heiligen Kojoten ein gemeiner Kojote. Er wurde entwertet, eigentlich wie das Schwein in unserer Kultur. Die Entwertung des Tieres und damit der Indianer, ihrer Kultur und ihrer Gottesvorstellung durch die Weißen ist das zentrale Thema der Aktion Kojote. Beuys selbst hat dazu gesagt, man könnte sagen, wir sollten die Rechnung mit dem Kojoten begleichen. Erst dann kann diese Wunde geheilt werden. Ich denke, das ist das Thema, das Beuys den amerikanischen Bürgern vermitteln will. Aber allgemeiner gesprochen geht es um die Reintegration etwas Verdrängten, um die Reintegration von etwas Entwertetem, was aber eigentlich Wert hat, in die eigene Persönlichkeit, in die eigenen Vorstellungen. Und dieser Aspekt ist natürlich immer wieder mit anderen Aktionen möglich. Und Beuys hat selbst auch gesagt, in einem anderen Land hätte er diese gleiche Aktion sicherlich mit einem anderen Tier gemacht. Das Verlassen des Käfigs und der Rückflug nach Deutschland entsprechen einer Darstellung der Aggregation, der Einführung in den alten, neuen Status. Er ist alt, weil es sich um eine Rückkehr nach Deutschland handelt. Er ist neu, weil auch der Künstler selbst eine Erfahrung mitgenommen hat, nicht mehr der gleiche ist wie vor seiner Reise nach New York. Und ich denke, das ist auch das, was uns heute noch jenseits der historischen Dimension 1974 bis heute noch interessiert an dieser Performance, die auf großen Retrospektiven von Beuys immer noch als Video oder in Fotografien gezeigt wird. Lassen Sie mich, Zeit nähert sich dem Ende, kurz zusammenfassen. Ich hoffe, dass ich Ihnen habe zeigen können, wie das Konzept transformativer Krisen als eine spezifische Art von Krisen, die günstigste, aber auch hochdramatische und ängstigende, wie sie zu einer Plusheilung führen kann, zu einem Zugewinn, wie diese Erfahrung künstlerisch gestaltet werden kann. Und bei Beuys findet man es, wenn Sie einmal unter dem Aspekt gucken, in vielen seiner Werke. Initiation Gauloise ist eine zum Beispiel oder Zwei Fräulein mit leuchtendem Brot, um zwei ganz wichtige Multiples zu nennen. Da können Sie genau den Aspekt der transformativen Krise auch dran deutlich werden lassen. Als Abschluss, glaube ich, ist es am besten, Beuys selber sprechen zu lassen. Und ich finde, er hat diesen Aspekt der Krise, das Stirb und Werde, sehr gut verstanden und sehr gut formuliert. Ich zitiere ihn. Er hat dann später gesagt, denn im Grunde musste etwas absterben. Ich glaube, diese Phase war für mich eine der wesentlichsten insofern, als ich mich auch konstitutionell völlig umorganisiert habe. Ich hatte zu lange einen Körper mit mir herumgeschleppt. Der Initialvorgang war ein allgemeiner Erschöpfungszustand, der sich allerdings schnell in einen regelrechten Erneuerungsvorgang umkehrte. Die Dinge in mir, mussten sich völlig umsetzen. Es musste bis in die Physis hinein eine Umwandlung stattfinden. Krankheiten sind fast immer auch geistige Krisen im Leben, wo alte Erfahrungen und Denkvorgänge abgestoßen bzw. zu durchaus positiven Veränderungen umgeschmolzen werden. Ich finde, genauer kann man es nicht sagen, deswegen mache ich damit Schluss. Vielen Dank.
Hartmut Kraft berichtete über Schamanen und Josef Beuys. Wie vollziehen sich Wandlungskrisen? Welchen Zugewinn bringen sie oder welche Plusheilung, um mit der Sprache des Vortragenden zu sprechen? Wir setzen morgen unsere Reihe an der Alanus-Hochschule fort, und zwar mit Krisen in Unternehmen. Die Angst vor der Kündigung, die Angst, nicht mehr mithalten zu können mit den Anforderungen im Job und auch in der Familie. Das ist die Welt von Susanne Blasiewski, Professorin für Betriebswirtschaftslehre.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.